Guten Morgen, lieber Nick.
Hallo Melli.
Guten Morgen und hallo an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem neuen Podcast heute. Listenplatz 9 ist das Thema. Dir, lieber Nick, erstmal herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Zu deiner Wahl, nee, man sagt eher Nominierung. Ist es eine Nominierung für den Listenplatz? Oder?
Nee, man wird auf einen Listenplatz gewählt.
Okay, zu deiner Wahl, zu deinem Wahlerfolg unter den Top 10 hat die Esslinger Zeitung die Woche geschrieben. Mhm. Warum guckst du mich so an?
Nee, alles gut.
Oder? Stimmt doch.
Alles richtig.
Genau, und was hattest du für Erwartungen von, also, nee, bevor ich dich jetzt das frage, erkläre ich erstmal unseren Zuhörern, dass wir am Samstag hattet ihr von der SPD Baden-Württemberg einen Listenparteitag, genau zur Aufstellung der Landesliste für die Landtagswahl 2026. Und jetzt frage ich dich, was du an diesem Tag für Erwartungen hattest.
Die Erwartungen ist ganz, ganz schwer zu beschreiben, weil das eine ganz eigene Welt ist. Alles, was rund um diesen Listenparteitag passiert, was vor diesem Listenparteitag passiert. Und ehrlicherweise ist man nur froh, wenn dieser Tag dann irgendwann da ist. Und die Erwartung ist nur, er soll bitte vorbeigehen. Und nach Möglichkeit soll er gut vorbeigehen. Deshalb bin ich jetzt nicht mit irgendeiner Erwartungshaltung rein nach dem Motto so, und ich muss da jetzt mit Platz A, B, C und mit dem Ergebnis so und so rauslaufen. Das war nicht die Erwartungshaltung, aber die Hoffnung war, dass das einfach alles gut geht.
Wir haben in Baden-Württemberg dieses neue Wahlrecht. Erzähl uns bitte, wie das funktioniert. Viele Leute wissen das nicht.
Das stimmt. Vielleicht müssen wir mal mit dem alten Wahlrecht anfangen. Bisher, bis zu der jetzt kommenden Landtagswahl, gab es ein sogenanntes Ein-Stimmen-Wahlrecht. Das heißt, man konnte auf dem Stimmzettel nur eine Stimme abgeben. Man hat den Kandidaten, die Kandidatin aus seinem Wahlkreis gewählt. Und diejenigen, die da prozentual am besten abgeschnitten haben, haben abgesehen von den Direktmandaten dann einen Platz im Landtag bekommen. Das ist die Kurzzusammenfassung. Und jetzt gibt es ein neues Wahlrecht und das funktioniert so wie das Bundestagswahlrecht, zumindest im Grundprinzip. Es gibt eine Erststimme, wo ich einen Wahlkreiskandidaten, eine Kandidatin wählen kann. Und es gibt eine Zweitstimme, mit der wähle ich die Partei. Und das ist eine sehr, sehr große Änderung, die auch viele Konsequenzen hat natürlich.
Das heißt aber, es gibt trotzdem noch Direktmandate?
Ja. Diejenigen, die den Wahlkreis direkt gewinnen, also die bei den Erststimmen die meisten Stimmen bekommen, das sind die direkt Gewählten. Und diejenigen, die nicht direkt gewählt werden, die kommen dann über diese Landesliste, die wir am Samstag gemeinsam aufgestellt haben, die kommen über diese Landesliste dann ins Parlament.
Das heißt, die direkt gewählt werden, kommen auf jeden Fall rein?
Ja.
Und verschiebt sich das dann in der Liste? Also wenn jetzt jemand einen schlechten Listenplatz hätte, aber ein Direktmandat hat, wie wirkt sich das dann nachher auf die Sitzverteilung aus? Mhm.
Also um das deutlich zu sagen, wenn du ein Direktmandat hast, dann ist der Listenplatz vollkommen egal. Oder auch umgekehrt, wenn die SPD bei der nächsten Landtagswahl 45 Direktmandate holen sollte, dann kommt die Liste gar nicht zum Tragen.
Ah, okay.
Dann hat man hat ja eine Anzahl an Sitze im Parlament, die man bekommt anhand der Prozente der Zweitstimmen. Da ist dann klar, so und so viel Prozent im Parlament bekommt eine Partei. Und wenn die alle schon mit Direktmandaten ausgefüllt sind, dann ist klar, dann gibt es keine einzige Person, die von der Landesliste aus ins Parlament kommt. Da die Wahrscheinlichkeit bei uns nicht so riesengroß ist, dass wir 45 Direktmandate holen werden, ist bei uns diese Landesliste natürlich von besonderer Bedeutung.
Warum denn eigentlich nicht?
Kann ja noch werden, aber ich sage mal so, Stand heute wird das eher schwierig.
Genau, und Stand heute und genau aus diesem Grund fängt so langsam der Wahlkampf an.
Ja.
Was ist dir das Wichtigste in deinem persönlichen Wahlkampf? Oder zuerst gefragt, macht der überhaupt noch Sinn, ein Wahlkampf?
Ja, aber klar. Also natürlich macht er Sinn. Erstens wollen wir alle ein starkes Ergebnis für die SPD, für unseren Spitzenkandidaten, für Andreas Stoch. Und zweitens ist es die Zeit, wo man sichtbar wird. Also Wahlkampf ist die Zeit, wo die Menschen einen wahrnehmen. Auch natürlich versuchen wir auch im Alltag wahrgenommen zu werden. Aber das ist schon für die Demokratie auch wichtig, dass man einen engagierten Wahlkampf macht und auch unterschiedliche Angebote aufzeigt, die es gibt. Ich glaube, da kann man gut auch Unterschiede aufzeigen, gerade in Wahlkampfzeiten.
Und ich glaube, das ist nicht, es ist ja nicht jetzt so dieser Direktmandat-Wahlkampf, ja, also für eine Person, mhm, aber trotzdem stehst du ja trotzdem für die Partei und man macht Wahlkampf einfach, dass die Partei viele Stimmen bekommt.
Richtig? Ja, aber man macht schon auch einen Direktwahlkampf, weil wir wollen ja ein gutes Ergebnis auch bei uns im Wahlkreis, auch für mich als Person.
Was hat das für, also wie kann man, ich kann mich erinnern, dass ich gestern irgendwo bei Facebook gesehen habe, dass jemand kommentiert hatte, das sei ja überhaupt nicht mehr bürgernah, mhm, das neue Wahlrecht. Und somit könnten die, würde ja quasi die Partei die Liste aufstellen und die Bürger können ja nicht mehr selber entscheiden, mhm, wen sie wählen. Was, mhm, sagst du zu so einem Kommentar?
Ja, aber es war ja schon immer so, dass die Partei entschieden hat, wen sie nominiert. Also im Wahlkreis. Es hat sich auch durch das Wahlrecht überhaupt nicht geändert. Und Parteien sind ganz, ganz wichtiger Bestandteil unserer demokratischen Kultur. Und ohne eine funktionierende Parteienlandschaft würde auch unsere Demokratie übrigens nicht funktionieren. Deshalb finde ich auch dieses, Parteien sind nicht demokratisch, ist nicht richtig. Weil auch Parteien diejenigen sind, die für Bürgerinnen und Bürger und durch Mandate von Bürgerinnen und Bürger, die übrigens dann auch in Parteien engagiert sind, auch Kandidierende auswählen. Insofern glaube ich, dass das nicht ganz korrekt ist und es liegt dann schon an den Kandidierenden selber, wie bürgernah man bleibt und wie engagiert man bleibt, welche Art von Wahlkampf man führt. Das finde ich immer das Wichtigere, das weißt du, dass wir versuchen, nicht nur im Wahlkampf aktiv und engagiert zu sein, sondern eben dann auch in den Jahren dazwischen.
Mhm. Alle Parteien stellen so eine Liste auf. Ja. Wer hat das initiiert? Wer gab es da eine Vorgeschichte? Wie lange geht das schon? Wer hat es entschieden? Wie waren die Reaktionen innerhalb des Parlaments?
Viele Fragen. Ich versuche es mal von vorne anzufangen. In der SPD, also in unserer Landespartei, gibt es den Beschluss seit vielen, vielen Jahren, dass man das Landtagswahlrecht ändern möchte. Warum möchte man das Landtagswahlrecht ändern? Damit das Parlament, zumindest was auch die SPD betrifft, weiblicher wird, damit wir diverser werden, dass wir jünger werden, dass man auch Personengruppen besser abbilden kann im Parlament. Das geht mit einer Liste leichter, um da nicht nur auf die anderen zu schauen, sondern wieder bei uns. Wir haben unsere Landesliste paritätisch im Reißverschluss besetzt. Bedeutet, dass bei den Kandidierenden immer abwechselnd Mann und Frau auf der Landesliste sind. Und damit wird die nächste Landtagsfraktion deutlich weiblicher werden. Und das ist gut, das ist richtig, dass es so ist.
Ein Parlament soll ein Spiegel der Gesellschaft sein.
Ja, nach Möglichkeit. Ja. Es wird nie zu 100% gelingen, aber gerade Frauenanteil halte ich für was extrem Wichtiges. Das Parlament hat aber in der Vergangenheit bis zu dieser Legislatur Änderungen vom Wahlrecht immer abgelehnt. Das Parlament im Landtag hat gesagt, ja, es ist ja schön, wenn das die Parteien wollen. Teilweise war es auch die eigene Fraktion, die gesagt hat, schön, wenn das die Partei will. Wir wollen aber beim bestehenden Wahlrecht bleiben. Aus unterschiedlichen Gründen, da können wir nachher nochmal drauf eingehen. Aber jetzt ist es gelungen, in dieser Legislatur, das stand auch im Koalitionsvertrag, und dann haben Grüne, CDU und SPD gemeinsam das Wahlrecht geändert. Das sind Dinge, die man nach Möglichkeit auch immer gemeinsam machen sollte. Man hat auch die FDP mit ins Boot geholt. Man versucht da schon mit demokratischen Fraktionen solche grundlegenden Entscheidungen auch gemeinsam zu treffen. Ist in dieser Legislatur jetzt endlich geändert worden. Und dann geht es seinen Gang, wie man es von der Bundestagswahl auch kennt. Dann sind die Parteien gefordert, das zu organisieren, für Listen zu sorgen. Und dann kommt der Tag irgendwann, wie wir ihn letzten Samstag hatten.
Gab es viele Abgeordnete innerhalb der SPD, die dagegen waren? Oder wie war da die Mehrheit eher?
Nein, die Mehrheit war ganz eindeutig. Es gab damals einen Kollegen, der, also als zu der Abstimmung kam, der sich anders entschieden hat.
Wann war die Abstimmung?
Das müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Ich glaube, das sind 3 Jahre oder so. Also wir sind jetzt im 4. Jahr der Legislatur. Ja. Also müssten es relativ am Anfang. Also ich hätte gesagt, so vor 3 Jahren oder so. Mhm. Haben wir das Wahlrecht geändert. Es wurde relativ schnell auf den Weg gebracht. Aber in der SPD-Fraktion war das eine sehr, sehr klare Geschichte. Und deshalb war es mir auch wichtig, darauf aufmerksam zu machen, auch am Samstag, dass diejenigen, die dieses Wahlrecht jetzt geändert haben, das gemacht haben, obwohl es für sie vielleicht Nachteile bringt. Weil alle, die bisher gewählt waren, sind mit dem alten Wahlrecht gewählt worden, hätten damit alle auch ordentliche Chancen, mit dem alten Wahlrecht erneut gewählt zu werden. dass gerade dann auch die Männer in der Fraktion sagen, nee, wir ändern das, weil wir sehen die Notwendigkeit. Ich finde, das ist schon was Besonderes.
Was ist die große Sorge des neuen Wahlrechts?
Ich habe gar keine Sorgen mit dem neuen Wahlrecht, aber die Gegner des neuen Wahlrechts sagen, dass es dazu führen könnte, dass wir Landtagsabgeordnete mehr Zeit in Parteigremien verbringen und weniger Zeit bei, in Anführungszeichen, normalen Menschen und anderen Veranstaltungen.
Also Stichwort auch, dass der Landtag sich vergrößert.
Na, das hat mit dem Wahlrecht erstmal gar nichts zu tun.
Aber das ist so die allgemeine Sorge, die man hört?
Nein, das ist eine Sorge, die man von einer Gruppierung hört, die versucht, das zu instrumentalisieren.
Warum?
Ja, warum? Weil man glaubt, es gibt politischen Erfolg. Aber es ärgert mich, weil da immer dieser Unterton mitschwingt. Wir brauchen das alles so nicht. Die sind eh alle faul und alles teuer und so. Das stimmt einfach nicht. Aber das Wahlrecht hat an und für sich erstmal mit der Größe des Landtags nichts zu tun. Es hängt immer davon ab, wie viele Direktmandate gibt es im Verhältnis zu den Zweitstimmen. Wie viele Ausgleichsmandate gibt es. Und da ist das Wahlrecht erstmal zweitrangig. Das kann dir heute auch noch keiner sagen. Der nächste Landtag kleiner oder größer wird als der jetzige. Es wird vom Wahlergebnis abhängen. Also die Sorge, die da formuliert wird, ist eine nicht ganz korrekt formulierte Sorge.
Gerechtfertigte Sorge. Genau, also die Vorteile sind ganz klar, dass es dass der Wechsel zwischen Mann und Frau da ist, dass mehr Frauen auch im Plenum sind. Haben das andere Parteien gleich? Machen die das gleich?
Nein, die Parteien sind frei darin, wie sie ihre Listen aufstellen. Die Kolleginnen und Kollegen von den Grünen machen das auch so. Aber bei der CDU, bei der FDP und auch bei den anderen, die da noch so rumspringen, die haben in den Top 10 deutlich mehr Männer als Frauen zum Beispiel. Also es liegt an den Parteien selber. Und auch darauf darf man ab und zu ja mal aufmerksam machen. Es wäre dann auch schön, wenn diejenigen, die sich insbesondere auch für Rechte von Frauen einsetzen, das beim Wahlverhalten auch berücksichtigen würden. Mhm. Weil manchmal ist das ja das größere Problem, dass Frauen auch zum Beispiel bei Bürgermeisterwahlen oder Ähnlichem, wenn die alle Frauen wählen würden, dann wäre es auch leichter. Aber es dürfen auch Männer sich dafür einsetzen, dass wir mehr Frauen in den Parlamenten haben. Das ist mir ein wichtiger Hinweis.
Ist es nicht so, dass wenn ihr jetzt innerhalb der Partei so eine Liste aufstellt, dass das zu ganz viel Druck und ganz viel Streit und Knatsch führt? Gibt es nicht ziemliche Spannungen im Vorfeld?
Druck, Spannungen ja, Streit und Knatsch muss nicht automatisch der Fall sein. Aber natürlich sorgt es für Druck und ist eine Situation, wo plötzlich aus Kolleginnen und Kollegen auch Konkurrentinnen und Konkurrenten werden. Das ist nichts, was man sich wünscht, dass man das jede Woche hat. Aber ich will da ausdrücklich, jetzt sage ich meine Landtagsfraktion, also die SPD-Landtagsfraktion, unsere Fraktion loben. Die Art und Weise, wie wir da auch miteinander umgegangen sind, fand ich wirklich großartig. Also auch auf der Strecke dahin. Man hätte ja auch meinen können, das sorgt dann in den letzten Jahren dafür, dass in der Fraktion Dinge irgendwie plötzlich seltsam werden. Und das zeigt, dass das echt eine gute Mannschaft ist mit anständigen Menschen, wie das auch abgelaufen ist am Samstag. Aber natürlich sorgt es für Druck und auch für diverse Spannungen untereinander, ist ja klar.
Und nach welchen Kriterien wird gewählt? Nach welchen Kriterien wird aufgestellt? Also es ist so, dass der Landesverband erstmal einen Vorschlag macht?
Nee, es geht schon viel früher los.
Okay, dann erzähl.
Also es gibt bei uns sogenannte verschiedene Bezirke, die richten sich an den Regierungsbezirken aus, also Regierungspräsidien. Das heißt, wir haben Nordbaden, wir haben Südbaden, wir haben Nordwürttemberg und wir haben Südwürttemberg. Und in diesen Regionen wird erstmal eine eigene Reihung von den Kandidierenden aus diesen Regionen vorgenommen. Und das machen die Kreisvorsitzenden. Damit geht es eigentlich so richtig los, dass die Kreisvorsitzenden aus diesen Regionen sich zusammensetzen und eine Reihung für ihre Region machen. Immer jeweils eine Frauenliste, eine Männerliste. Und wenn die das gemacht haben, dann geben die das weiter an eine Findungskommission.
Ah, die machen das erst gesondert, die Frauen- und die Männerliste.
Ja, also in jedem Bezirk gibt es eine Frauenliste und gibt es eine Männerliste. Und das geht dann in eine Findungskommission, in dem Fall bestehend aus verschiedenen Gruppen, Personen, jeweils eine Person aus dem Regierungsbezirk und dann noch der Landes- und Fraktionsvorsitzende. Mhm. Und die dürfen dann eine Reihung, die gewissermaßen vornehmen. Sie sind nicht dran gebunden, aber im Regelfall hält man sich an das, was aus den Regierungsbezirken kommt. Und dann führt man diese verschiedenen Listen zusammen zu einer Gesamtliste. Das geht dann ins Präsidium der Partei, dann in den Landesvorstand der Partei und dann hat man einen Listenvorschlag. Der steht dann am Freitagabend fest.
Genau, den hattet ihr jetzt letzten Freitagabend dann. Genau. Und dann geht es samstags auf den Listenparteitag. Ja. Wer ist da alles dabei auf so einem Listenparteitag?
Das sind Delegierte. Ja, das sind Delegierte aus den Kreisverbänden. Je mehr Mitglieder ein Kreisverband hat, umso mehr Delegierte schickt man dahin. Das waren jetzt 320 Genossinnen und Genossen, die da gemeinsam dann über diese Liste entschieden haben, eben aus ganz Baden-Württemberg.
Macht das dann nicht einen Unterschied der Größe des Kreisverbands?
Natürlich, auch die Regierungsbezirke sind natürlich unterschiedlich groß. Natürlich sind Nordbaden und Nordwürttemberg viel, viel größer, was die Mitgliederanzahl betrifft, als Südbaden und Südwürttemberg. Der Kreisverband Esslingen ist ein sehr großer Kreisverband, weshalb wir da auch mit 15 Delegierten eine starke Gruppe sind bei der Landeslistenaufstellung. Natürlich, das macht schon einen Unterschied.
Bietet dir doch dann aber auch wieder mit einem großen Kreisverband einen Vorteil, oder? Mit mehr Delegierten.
Ja,
oder?
Wobei, wenn du jetzt nehmen wir mal Esslingen als Beispiel. Wir haben 15 Delegierte dort von 320. Hm. Und selbst wenn es eine Delegation gibt, die 20, 22 Delegierte hat, die alleine können dann nicht die ganze Liste umwerfen. Das funktioniert nicht, sondern okay. Man muss schon gucken, dass man das gemeinsam irgendwie hinkriegt. Und natürlich ist es dann auch Demokratie zu gucken, hält diese Liste, also bleibt die so, wie sie eingebracht wurde, oder gibt es konkurrierende Kandidaturen? Und dann wird eben entschieden.
Aber man sagt doch auch, dass gerade dieses neue Wahlrecht tatsächlich auch die Wahlkreise bedient, die kleiner sind, dass die mehr, habe ich das nicht irgendwo mal gehört, dass die eher eine Chance haben, das habe ich nicht so ganz verstanden, weil es ist ja, letzten Endes ist es ja prozentual gesehen.
Ja, aber also sag mal, es liegt nicht ganz, ganz früher, war das auch anders, da hing es an den absoluten Stimmen, die man bekommen hat, das ist aber schon eine Weile her. Okay. Und das hat man dann geändert, dass es auf die Prozentzahl ankam in deinem Regierungsbezirk. Mhm. Aber es ist ja ehrlicherweise schon so, dass es Regionen in Baden-Württemberg gibt, die es strukturell viel, viel schwerer haben als andere. Damit mal von Esslingen auch weggehen, wir haben im Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg eine richtig starke SPD. Mhm. Die sind da wirklich top aufgestellt, haben aber deshalb auch viele Mandate aus nur einem Landkreis, weil dort eine große, auch strukturelle Stärke vorhanden ist. Wenn du dann irgendwo in den tiefsten Schwarzwald fährst, da hat es eine SPD schwerer als zum Beispiel jetzt im Rhein-Neckar-Kreis. Und deshalb sind wir natürlich alle stolz auf unsere individuellen Ergebnisse. Ja, und wir halten uns dann auch immer für besonders gut. Aber zur Wahrheit gehört halt, dass es schon auch mit strukturellen Fragen zu tun hat und dass du ein noch so toller Kandidat sein kannst. Es gibt Wahlkreise, wo es fast unmöglich war in der Vergangenheit, diesen Wahlkreis für die SPD zu holen.
Und das kann man doch dann eigentlich durch so eine Liste ausgleichen.
Ja,
ne?
Genau.
Indem man sagt, das ist ein schwacher Wahlkreis, den setzt man oder die setzt man in der Liste relativ weit hoch.
Genau.
Oder weit nach vorne.
Ja, genau. Also diese Möglichkeit besteht, dass man auch die örtlichen Gegebenheiten ein bisschen besser miteinander austarieren kann.
Und das ist jetzt genau meine Frage. An dich wird das tatsächlich so gemacht? Also läuft es fair? Die Aufstellung der Liste, die Wahlen.
Also fair ist immer, das ist ja ein Begriff, der sehr relativ individuell geprägt ist. War das alles fair, wie das gelaufen ist? Es kommt dann immer darauf an, mit wem man redet. Also wenn du jetzt mit mir redest, kann ich natürlich eigentlich nur sagen, ja, lief für uns alles super. Mhm. Der eine oder andere findet manches vielleicht auch unfair oder ungerecht sogar, weil man eben sich vielleicht auch anderes erwartet. Aber es war alles zutiefst demokratisch und ordentlich und korrekt, das kann man sagen.
Und welche Aspekte sind wichtig? Also wer steht auf Platz 1, wer steht auf Platz 2, wer steht auf Platz 3? Was für ausschlaggebende Kriterien werden da berücksichtigt? Wie lange jemand schon dabei ist?
Also am einfachsten ist in dem Fall Platz 1. Der Spitzenkandidat kommt auf Platz 1 der Landesliste. Andreas Stoch ist unser Spitzenkandidat, er kommt auf Platz 1 der Landesliste. Und damit war klar, dass die ungeraden Zahlen die Männerplätze sind und die geraden Zahlen die Frauenplätze. Und damit, die nächste Frage, wer kommt dann auf 2? Natürlich kommt auf 2 eine Frau. Und dann gilt für diese Plätze und die danach folgenden Plätze diverse Kriterien. Natürlich spielt es eine Rolle, was macht jemand bisher? Wir haben mit der Doro Kliche-Behnke eine ganz tolle, starke Frau auf Platz 2. Die ist stellvertretende Landesvorsitzende und sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Also da war eigentlich genauso klar, wer auf Platz 2 der Landesliste kommt. Die Doro wiederum kommt aus Südwürttemberg. Also gleich wieder so ein Beispiel, da hat alles gepasst. Da hat das, was sie bisher gemacht hat, sie ist eine Frau, die Region, also kann man sich eigentlich besser gar nicht malen für den Platz 2. Dann ist wieder klar, es kommt Platz 3, wieder ein Mann. Und das gilt aber dann für alle Plätze, die danach kommen. Es wird geschaut, was hat derjenige bisher gemacht, welche Funktion hat er in Fraktion und oder Partei. Oder gegebenenfalls auch die Frage, gibt es auch Regionen, die wir bedienen müssen. Wir haben mit der Viviane Sick eine tolle Frau aus Freiburg, die wir jetzt vorne platziert haben. Und ich glaube, das ist so ein Signal. Die Viviane war bisher nicht im Landtag, aber natürlich war sie in der Partei engagiert. Aber da war es wichtig, jemanden dann aus Südbaden auch auf den vorderen Platz zu bringen. Und dann versuchen wir auch immer noch eine JUSO-Jugendquote zu erfüllen, also auch junge Menschen auf aussichtsreiche Listenplätze zu platzieren. Und dieses Mal muss man das schon... Also wir haben mehrere, die können wir nachher gerne alle mal durchgehen. Es ist jetzt nicht nur eine oder einer, den wir da haben. Aber wir haben das Glück, dass wir viele haben, die engagiert sind und die toll sind. Und das sorgt dann aber natürlich auch dafür, dass es Enttäuschungen gibt, wenn du viele gute hast, wo du eigentlich dich freuen wirst, du könntest die alle in die Top 20 packen. Das funktioniert halt nicht. Und um die Frage noch abschließend zu beantworten, bei den Männern hat es sicherlich eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Wer ist bisher schon im Parlament? Also wer hat bisher schon das Landtagsmandat? Ich habe es vorhin auch gesagt, das waren auch diejenigen, die das neue Wahlrecht ermöglicht haben. Mhm. Und daraus hat sich schon ergeben, dass man im Regelfall dafür gesorgt hat, dass die Männerplätze erstmal von amtierenden MDLs besetzt werden. Und dann wurde noch geschaut auf Funktion in Partei, in Fraktion, Regionalität. All diese Themen haben dann auch eine Rolle gespielt.
Zu eurer zu eurem Wahlkampf oder eurer Landtagskandidatur, besser gesagt, wird auch immer ein Zweitkandidat nominiert. Deine Zweitkandidatin ist Ulrike Gräter.
Yay.
Yay, viele Grüße an dich, Ulrike. Wir haben mit dir auch schon einen sagenhaften Podcast über die Weiblichkeit gemacht. Ist es dann so, dass es da auch der Wechsel geben muss? Wenn du als Kandidat ein Mann bist, kannst du einen Mann als Zweitkandidat haben oder brauchst du eine Frau?
Also rein formal ist man frei darin, wen man als Zweitkandidaten hat. Aber nachdem klar war, dass der Andreas Stoch unser Spitzenkandidat auf Platz 1 der Erstbewerber ist, war klar, dass du legst gewissermaßen die Zweitkandidatenliste parallel daneben. Dann war klar, Platz 1 wird dann eine Frau sein.
Und dann wird im Reißverschluss.
Und dann wird im Reißverschluss. Und wenn du, also es ist einfach so, wenn man möchte, dass meine im Wahlkreis nominierte Zweitkandidatin auch meine Zweitkandidatin bleiben kann in diesem Reißverschlussverfahren, dann war es gut und richtig, dass die Männer sich für eine Frau entschieden haben als Zweitkandidatin und unsere Frauen, die kandidiert haben, sich für einen Mann entschieden haben als Zweitkandidaten. Und wir haben, glaube ich, 4 Fälle gehabt, wo das anders war. Und die haben jetzt andere Zweitkandidaten bekommen, damit die Reihung einfach in sich stimmig ist und passt.
Gibt es ein Stechen dann während des Listenparteitags oder auch schon im Vorfeld, beziehungsweise gibt es Gegenkandidaten?
Es gab Kandidaturen, ja.
In welcher Reihung finden die eher so statt?
Das kann man so pauschal nicht sagen. Es gab die erste Gegenkandidatur bei Platz 8. Und dann gab es viele, viele Gegenkandidaturen in den 20er-Bereichen. Also ich sag mal in den Plätzen 20 bis 30. Da gab es die meisten konkurrierenden Situationen auf dem Listenparteitag. Ja, das gehört dazu. Und vor allem, wenn du auf der Liste drauf bist, wünscht man sich es natürlich auch nicht wirklich. Aber es ist Teil der Demokratie.
Muss die Gegenkandidatur aus deinem Kreis dann jeweils kommen?
Nein,
oder kann das x-beliebig aus Baden-Württemberg irgendjemand sagen, ach, ich habe Lust zu kandidieren, wen suche ich mir raus?
Ja.
Wer lässt sich am ehesten stürzen quasi?
Vor allem der letzte Hinweis ist, glaube ich, einer, auf den vermehrt geschaut wird. Mhm. Wir haben für uns in unserer Delegation in Nordwürttemberg eigentlich vereinbart gehabt, dass man nicht gegeneinander aus dem gleichen Regierungsbezirk, aus dem gleichen Bereich, aus der gleichen Region kandidieren soll. Mhm. Aber auch das ist nur ein Appell. Es ist niemand gezwungen, sich daran zu halten. Wir hatten auch eine Situation, da hat sich jemand nicht dran gehalten. Da hatten wir die Situation, dass sich eine Kandidatin aus Nordwürttemberg wehren musste gegen eine andere Kandidatin aus Nordwürttemberg. Und das ist dann Sache dieser Landesvertreterinnenversammlung, das dann demokratisch zu klären und zu wählen.
Da muss man ja eigentlich ganz schön Eier haben, sowas dann zu machen, oder? Entschuldigung. Wir schneiden nicht diesen Podcast.
Wie immer, vielleicht der Hinweis.
Er bereut es gerade.
Nein,
alles gut. Ich muss es mal irgendwie, dass die schon eingeschlafen sind bei diesem.
Alles gut. Nein, alles gut. Wir schneiden nicht. Das ist alles wieder eins zu eins.
So also zurück auf die Eier.
Ja, also manchmal, also man läuft da ja nicht normalerweise ganz blauäugig in so eine Versammlung wie an diesem Samstag. Sondern normalerweise sollte man schon einschätzen können, habe ich überhaupt Chancen? Und manche schätzen das vielleicht realistischer ein als andere. Und ich finde, es verdient auch Respekt, wenn es Personen gibt, die sagen, nee, ich sehe mich in einer anderen Position und deshalb kandidiere ich jetzt auch auf einen anderen Platz als der für mich vorgesehen war. Nochmal, das ist zutiefst demokratisch, sowas dann auf diese Art und Weise zu regeln. Und ja, wenn du in die Politik gehst, wenn du dich aufstellen lässt, da gehört das ein Stück weit dazu, dass man schon was mitbringt.
Ich glaube auch eine große Portion Selbstbewusstsein mitbringt. Ne? Ja. Aber akquiriert man dann so Leute aus seinem Kreis? Macht man da ein bisschen Werbung dann im Vorfeld, geheim für sich? Oder wie läuft sowas dann
ab? Ganz unterschiedlich. Also es gibt ja verschiedenste Personen, mit denen man redet. Ich glaube, diese Geschichte, dass die Kreisvorsitzenden miteinander ganz am Anfang eine wichtige Rolle spielen, ist jetzt auch kein großes Geheimnis, dass die auch miteinander reden. Und da gibt es bestimmt verschiedene Arten, wie man sowas machen kann, um dann am Ende erfolgreich zu sein bei so einer Liste.
Wie viele Leute waren etwa auf dem Listenparteitag?
Also Delegierte waren es 320. Und dann kommen noch Gäste dazu. Du darfst ja auch, erstens ist es öffentlich, da darf jeder dazukommen.
Wollte ich gerade fragen, genau.
Ja, und dann haben wir auch Genossinnen und Genossen gehabt, die einfach gesagt haben, hey, das schaue ich mir an, was da passiert.
Wenn du kein Genosse bist
keine
Genossin, heißt, jeder kann dahin sich das angucken. Ja. Ist da viel Presse dabei?
Ja, klar, natürlich. Das ist ja auch spannend. Ich meine, da geht es um Personen, da geht es um Dramen. Das ist ja für die Öffentlichkeit und auch für die Presse eine spannende Geschichte.
Ich glaube, es gab auch einen Livestream auf YouTube. Genau. Ja. Und dann, wer redet? Also redet jeder Kandidat für sich und dann gibt es ja auch noch sowas wie Fürsprachen. Mhm. Erzähl uns da mal ein bisschen was drüber.
Also zunächst redet der Spitzenkandidat, der redet immer. Andreas Stoch hat eine Rede gehalten und dann gab es eine kurze Aussprache, das heißt es gab kurze Wortmeldungen zu Andis Rede. Und dann wurde der Andi gewählt mit einem super Ergebnis auf Platz 1. Und dann läuft das Verfahren folgendermaßen. Es wird vom Präsidium, also von denen, die diese Landesvertreterinnenversammlung leiten, werden die Plätze aufgerufen. Da wird gesagt, wir haben hier Platz 2, vorgeschlagen ist Dr. Dorothea Kliche-Behnke, gibt es da weitere Kandidaturen? Und wenn es keine weiteren Kandidaturen gibt, macht man das mit jedem Platz so lange, bis man zu einem Platz kommt, wo es andere Kandidaturen gibt. Es war am Samstag bei Platz 8 der Fall. Das heißt, man hat die Plätze 2 bis 7, wo es keine Konkurrenz gab, und die wurden dann, ohne dass irgendjemand da geredet hat,
direkt digital
abgestimmt. Das wurde durchgewählt.
Ja.
Und dann kam also dieser Platz 8 und da wurde dann eine andere Kandidatur angekündigt. Und dann reden die beiden, die auf diesem Platz kandidieren, also die vorgeschlagene Person, die Herausforderin. Und jeweils eine andere Person unterstützt dann diese Kandidierenden, das heißt, es gibt 2 Fürsprachen, so heißt es, wenn dann andere Personen sagen, warum man doch bitte sich für die eine oder die andere Person entscheiden möge.
Jeder wählt sich aber schon vorher einen Fürsprecher oder eine Fürsprecherin?
Ja, also man sollte sich da im Vorfeld Gedanken machen. Es kann theoretisch passieren, dass du ja in mehrere Wahlgänge musst. Also es kann ja sein, angenommen, ich wäre jetzt von Platz 9 runtergewählt worden, Also irgendein anderer hätte da eine Kampfkandidatur gemacht und hätte gegen mich gewonnen, dann wäre ich plötzlich auf irgendeinem anderen Platz gewesen. Keine Ahnung, mal ein Beispiel, auf Platz 29.
Genau, wie wird dieser andere Platz, ist der, weil der eh frei ist?
Der ist dann
oder
frei.
Rutscht es einfach nach hinten?
Nee, sondern der.
Auf den nächsten.
Es ist dann aber Platz. Jedes Mal ein neuer Wahlgang. Also der Platz, es ist nicht ein Automatismus, dann, dass dann getauscht dass du dann da wird, sondern gewissermaßen, wenn einer erfolgreich nach vorne kandidiert.
Ja.
Also wir hatten eine Kandidatur, die ist von Platz 60 auf Platz 20 nach vorne. Dann ist der Platz 60 komplett frei. Und so ist es dann auch bei aussichtsreichen Plätzen. Also wenn jemand von Platz 29 auf 9 hochgeht und dann ist der 29er frei, dann werden sich auf den eben auch wieder nicht nur eine Person bewerben, sondern, keine Ahnung, 3, 4. Und dann brauchst du ja wieder eine eigene Rede und wieder eine Fürsprache. Und dann hätten wir gegebenenfalls auch sagen müssen, okay, wer ist denn jetzt gerade hier? Wer kann das machen? Aber normalerweise macht man das im Vorfeld.
Dann ist der Tag auch irgendwann mal vorbei, oder?
Ja.
So hört sich das an. Wird es dann vertagt?
Ja, also
unter Umständen, wenn es tatsächlich so eine...
Also wir waren sehr diszipliniert. Bei uns hat das alles super geklappt. Wir waren im Zeitplan fertig.
Wie viele Gegenkandidaten gab es?
Oh, jetzt müsste ich nochmal nachschauen. Aber wir hatten auf 8, auf 20, 22... Also ich glaube 6 oder 7 verschiedene Wahlgänge mit Kandidierenden von verschiedenen. Also es gab auch eben, deshalb weiß ich es gerade nicht sofort ganz genau, wenn man ein bisschen durcheinander kommt, wenn eben auf einen Platz 4 Personen sich bewerben, dann verschwimmt es manchmal so ein bisschen. Du weißt ja, okay, da gab es viele Reden, aber war das jetzt auf einen Platz oder war das auf verschiedene Plätze? Aber so in der Größenordnung war das.
Ist dann so während diesen Gegenkandidaturen eine ziemlich explosive Stimmung im Saal oder hält sich das also?
Also explosiv ist der falsche Begriff. Da ist schon Spannung im Raum.
Ist zu stark,
ja, aber es ist nicht explosiv. Also du musst da nicht Angst haben, dass da irgendjemand eskaliert oder so. Das bestimmt nicht. Aber natürlich ist vor allem für diejenigen, die da kandidieren, das eine Riesenanspannung, bis dann irgendwann das Ergebnis aufleuchtet.
Hast du eine Fürsprache gehalten?
Ich habe 2 Fürsprachen gehalten.
Ja. Darf ich fragen, für wen?
Ja, klar. Ja, nochmal, es war alles öffentlich und ich würde ja Fürsprachen auch nicht halten, wenn ich danach sagen würde, nee, ich verrate aber gar nicht, wäre irgendwie ganz schräg. Ich habe für die Sabrina Hartmann eine Fürsprache gehalten und ich habe für Sebastian Kühni eine Fürsprache gehalten. Und ich hätte auch noch für weitere Personen Fürsprachen gehalten, die waren dann aber nicht notwendig, weil es keine Kampfkandidaturen gab.
Und die beiden, die du gehalten hast, waren die von Erfolg gekrönt?
Ja, waren sie, aber in aller Demut.
Und Bescheidenheit?
Ich habe zumindest nichts kaputt gemacht. Wie viel diese Fürsprachen am Ende ausmachen, da wäre ich zurückhaltend. Aber man merkt schon, diese Fürsprachen sind auch sehr unterschiedlich. Und sie können manchmal auch schaden. Und dann formuliere ich so, meine Fürsprachen haben nicht geschadet, ganz sicher nicht.
Immerhin.
Ja, immerhin. Und ich habe beide Fürsprachen gerne und mit Überzeugung gemacht. Insbesondere beim Sebastian Kühni als einem Kollegen von mir war es mir auch wichtig. Das war schon eine spannende Konstellation, ehrlicherweise. Die Sabrina Hartmann kommt auch aus dem Regierungsbezirk Nordwürttemberg. Es war vorher miteinander abgemacht, auf welchen Platz sie gehen möchte. Da gab es eigentlich zumindest am Anfang keine Konflikte innerhalb von Nordwürttemberg, sondern man konnte dann auch sagen, klar, mache ich das, weil ich unterstütze auch sehr, sehr gerne natürlich Genossinnen und Genossen aus meinem Bezirk. Und beim Sebastian Kühni, der kommt aus Nordbaden, war die Konstellation aber so, dass er eine konkurrierende Bewerbung aus Nordwürttemberg hatte. Und ich habe das trotzdem gerne und mit voller Überzeugung gemacht, habe das dann aber den betroffenen Personen, gegen die man gewissermaßen gesprochen hat, vorher aber gesagt und erklärt und dann ist es auch in Ordnung.
Kann man sich übrigens nachhören und nachsehen auf YouTube?
Stimmt.
Genau. Ja. Wie heißt der Titel? Es heißt nicht Listen.
Einfach auf SPD, BW
und dann genau.
Findet man das sofort. Die LandesvertreterInnenversammlung für die Landesliste zur Landtagswahl 2025. So heißt dieses Video.
Genau. Kann man nachschauen, wer das gern möchte.
Ja.
Und du bist dann mit wehenden Fahnen und völlig erleichtert am Samstag nach Hause gegangen?
Völlig erleichtert, also wehende Fahnen, nein. Und also das Gefühl ist, dass sich eine gewisse Anspannung löst, aber man fährt dann auch nicht völlig euphorisiert und freudestrahlend und glücklich. Also ich glaube, wir alle, die wir da in diesem Prozess waren, waren einfach froh, dass es vorbei war, ehrlicherweise. Und es stellt sich nicht so ein Triumphgefühl oder so ein. Das tut es nicht, sondern es ist eher so, dass man sagt, gut, haben wir geschafft, durchatmen, Haken dran und weiter geht's.
Und weiter geht's, genau. Jetzt geht's weiter. Wir kommen ganz frisch von unserer Teamklausur aus Straßburg und aus Kehl, haben zwei tolle Tage verbracht. Wir waren im Europaparlament, haben die Vivien Costanzo getroffen und den René Repasi und haben uns im Plenum die Abstimmung angeschaut. Es war sehr groß, also so hat es auf mich gewirkt. Wahnsinnig viele Leute, eine wahnsinnig schnelle Abstimmung. Wie fandst du unsere Teamklausur?
Ich fand die Teamklausur super. Das Europaparlament kenne ich ja schon gut. Das heißt, ich habe den Effekt, den du jetzt hattest, so dieses
Große,
dieses, sag ich mal, diese viele Begeisterung Menschen, und so diesen Aha-Effekt, den hat man natürlich nicht mehr, wenn man ein paar Mal dort war. Ich bin trotzdem immer wieder gerne dort. Ich bin auch lieber in Straßburg als in Brüssel, was Warum? Das Europäische Parlament betrifft. Jetzt hoffe ich, dass nicht allzu viele dann aus Brüssel zuhören, aber ich finde Straßburg einfach viel schöner. Ich mag die Atmosphäre dort und Brüssel ist super praktisch, ist total super organisiert, aber mir liegt Straßburg auch aufgrund der Stadt und allem drumherum mag ich Straßburg mehr.
Wir haben ja auch einige Parlamente in Brüssel, oder?
Ja, was hat, 4 Stück insgesamt, aber da müssen wir mal einen eigenen Podcast dazu machen. Und ich fand, wir hatten eine gute Mischung bei unserer Teamklausur. Es war, glaube ich, auch für euch toll, mal ins Europäische Parlament zu kommen.
Also
wir haben trotzdem auch was richtig gearbeitet im Hinblick auf den Landtagswahlkampf. Wir hatten ein tolles Hotel. Liebe Grüße, Hafen 17.
Absolut.
Wir werden nicht gesponsert und unterstützt, aber wir können es sehr empfehlen, wenn ihr in Kehl, Straßburg unterwegs seid.
Ich war definitiv nicht zum letzten Mal da. Sehr leckeres Cordon Bleu. Sehr, sehr lecker.
Absolut. Und insofern, so wie es, ich glaube, so soll es eigentlich sein bei Klausuren.
Genau. Wir haben unser Hauptthema war tatsächlich der Wahlkampf. Mhm. Und da freuen wir uns drauf. Das wird wieder eine spannende Zeit.
Allerdings.
Eine sehr beschäftigte Zeit, aber wir sind ja gern beschäftigt. Wir haben gern was zu tun. Und ich glaube, dass wir ein sehr kreatives Team sind.
Ja.
Wo jeder so seine Aufgaben hat und auch weiß, was seine Aufgaben sind. Und also ich bin auch, wir haben tolles Wetter gehabt. Ich bin sehr happy nach Hause gegangen. Mit viel Arbeit im Kopf, mit viel Nachdenken.
Und vielen To-Dos auf Mellys Liste.
Mit vielen To-Dos, genau. Und, aber ja, das war auf jeden Fall eine tolle Teamklausur, ein toller Besuch im Europaparlament. Ich habe mich auch total gefreut, die Vivien mal kennenzulernen. Genau. Jetzt steht der Sommer an.
Ja.
Was machen wir denn im Sommer?
Jetzt müssen wir erstmal noch richtig auch parlamentarisch arbeiten,
bis ja, die genau, Sommerpause kommt. Ja, genau, das wollte ich dich auch noch fragen. Genau, wie geht's in der Fraktion jetzt erstmal weiter?
Ja, also es gibt ja noch was zu tun. Das ist ja der Betrieb nicht eingestellt bis März, sondern es geht um Gesetzgebungsverfahren. Wir haben gerade große Themen im Bereich Bildung mit der Frage, warum übernimmt man eigentlich Lehrkräfte nicht, wenn man weiß, dass man sie in den nächsten Jahren braucht. Mit der Frage, was machen wir eigentlich für die Wirtschaft? Können wir es uns erlauben, dass da jetzt monatelang nichts passiert? Können wir uns natürlich nicht erlauben. Es gibt ein riesen Investitionspaket vom Bund. Wie nutzen wir das in Baden-Württemberg? Und wäre das nicht sinnvoll, da jetzt gemeinsam sich was zu überlegen? Also es gibt parlamentarisch echt richtig viel zu tun. Die Fraktion arbeitet weiter, so wie sich das gehört.
Ihr habt ja dieses Jahr keine Haushaltsplanaufstellung.
Richtig.
So, und muss ich mir das dann so vorstellen oder die Leute da draußen, dass ihr jetzt, wenn im Hinblick auf die Landtagswahl das Plenum dann geschlossen hat, ihr alle euren Wahlkampf macht und nichts mehr macht und die Füße hochlegt und euer Team arbeitet und ihr denkt so, wir haben unseren Listenplatz, ist alles in Ordnung.
Also für die Personen, die auf der SPD-Liste stehen, schließe ich das aus. Für andere weiß ich nicht, aber bei uns läuft es für alle, die da unterwegs sind, anders. Die sind alle mit einer hohen Eigenmotivation unterwegs.
Und wie sieht die Arbeit im Plenum tatsächlich noch aus? Also ich glaube, so Haushaltsplanberatungen, die sind ja tatsächlich sehr zeitfüllend.
Ja.
Also arbeitsfüllend oder arbeitsträchtig.
Ja, es ist tatsächlich vor allem für mich mit der Funktion, die ich habe als finanzpolitischer Sprecher, nochmal eine ganz andere Situation, auch eine andere Belastung, Haushaltsplanberatungen zu machen. Und wenn die jetzt nicht sind, dann kann man sich auf andere Themen konzentrieren. Aber weißt du ja selber, es gibt trotzdem kaum eine Woche, wo ich nicht im Plenum rede. Ich darf auch dann nächste Woche wieder im Plenum zum Thema Förderprogramme sprechen. Also der Parlamentsbetrieb geht ganz regulär weiter. Es gibt Gesetzgebungsverfahren. Wir werden weiterhin mit vollem Engagement auch unsere Oppositionsrolle annehmen, um zu gucken, was die da eigentlich so machen und zu kontrollieren, was da so passiert. Auch benennen, was alles nicht passiert. Und dann kommt der Sommer und da werden wir uns dann um die Kommunen in unserem Wahlkreis gemeinsam kümmern.
Genau, wir besuchen die. Wir machen so eine kleine Sommertour, besuchen die einzelnen Orte des Wahlkreises.
Ja.
7 an der Zahl.
Und da freue ich mich tatsächlich auch schon sehr drauf. Und das machen eigentlich alle. Also um das nochmal sehr, sehr deutlich zu sagen, das neue Wahlrecht sorgt nicht dafür,
dass
man nichts mehr tut. Ja. Ganz im Gegenteil. Meine Kolleginnen und Kollegen sind super Engagierte. Es hilft vielleicht dabei, ehrlicherweise ein bisschen mutiger zu werden im Wahlkampf. Mit einem sicheren Listenplatz darf man sich vielleicht auch mal was trauen, weil man nicht die große Angst haben muss, dass durch irgendwas das vielleicht auch mal schief läuft.
Trauen wir uns was?
Plötzlich dein Mandat weg ist. Das werden wir ja sehen. Ich glaube schon, dass wir uns
das an andere...
Also wir werden das machen, wie wir es eigentlich in der Vergangenheit auch schon gemacht haben. Wir versuchen einfach auch wirklich Spaß an dem zu haben,
was da so passiert. Genau, ich kann euch ein bisschen teasern. Ich hätte gern von jedem, der hier zuhört, mal sein Lieblingsbrot-Rezept zugeschickt bekommen. Also ich sag nur Brot.
So, Brot. Also es wird gut. Das wird gut, ganz sicher.
Das wird gut, ja.
Ich freue mich wirklich auf das, was da so kommt, weil das ist der Unterschied, weil wir heute über das Wahlrecht und Liste und so reden. Es ist anders als bei der letzten Landtagswahl, wo du wirklich erst am Wahlabend selber wusstest, wohin die Reise geht. Gegebenenfalls manche auch erst mitten in der Nacht wussten, sind sie gewählt. Und das wird in diesem Fall auch wieder bei Einzelnen so sein, wenn man gucken muss, wie viele Personen von der Liste kommen denn rein. Aber du wirst, ein Großteil wird wissen, wohin die Reise so ungefähr geht. Und das ist dann ein bisschen anders, als es in der Vergangenheit so war. Zumindest, wenn wir jetzt heute über mich und meinen Listenplatz reden. Ich kann am 8. März gelassener sein, als dann bei der Landtagswahl davor. Das ist schon richtig.
Und ist es nicht auch so, dass die Bürgerinnen und Bürger damit nicht nur die Katze im Sack wählen, sondern einfach auch genau wissen, wer da nachher im Parlament sitzen wird?
Vollkommen richtig.
Also man wählt logischerweise, man wählt die Partei, aber man weiß ganz genau, wer da nachher sitzt.
Ja, ein sehr, sehr berechtigter und guter Hinweis. Und ich würde mir auch wünschen, dass vielleicht mehr Personen sich noch intensiver die Mannschaft anschauen, weil diejenigen, die dann da reinkommen, das ist die Fraktion, die wirklich dann auch arbeiten wird für die Menschen in Baden-Württemberg. Und der Hinweis ist super. Ja, man weiß zukünftig viel besser und genauer, wer wird mich eigentlich von Seiten der SPD oder auch den anderen vertreten.
Wie sieht dein Sommer aus? Wir machen ein bisschen eine Pause, haben wir besprochen. Also zumindest so über die Sommerferien setzen wir einmal unseren Podcast aus. Vielleicht, wenn es uns total langweilig ist.
Vielleicht machen wir auch einen Unterwegs-Podcast mal. Ja. Wir sind ja jetzt technisch so ausgestattet, dass wir eigentlich überall podcasten können.
Tatsächlich. Also eigentlich wollte ich dir das jetzt erst nach unserem Podcast sagen. Wir schneiden ja nicht. Also ich würde dich tatsächlich buchen für meine Hochzeit.
Ja.
Ich habe es dir ja schon angekündigt. Ja. Da gibt es dann einen Podcast dazu.
Special Edition.
Special Edition, wer weiß, wie sehr wir das in die Öffentlichkeit raustragen. Aber ich bin ja so eine Öffentlichkeitstante. Darf man ja nicht sagen, Tante, aber ich bezeichne mich ja selber so. Deswegen muss ich alles raustragen, was mir einfällt irgendwie. Ja,
also ich freue mich auf das, was da im Sommer kommt. Es gibt ein paar Konzerte, es gibt eine Sommertour mit viel Politik. Es gibt die Möglichkeit, sich strategisch sehr, sehr gut auf die Landtagswahl vorzubereiten.
Ja.
Das darf man nicht unterschätzen, weil nach den Sommerferien wird es für uns richtig losgehen. Und da muss man was tun dafür, dass das gut funktioniert. Und dann gibt es irgendwann auch noch mal ein bisschen Urlaub. Das ist eine gute Perspektive.
Wohin geht's?
Nach Spanien.
Sehr
ausnahmsweise nicht Italien.
Du liebst Italien, das haben wir schon in den Podcasts zuvor gehört.
Ja,
ich auch.
Aber dieses Mal, also spanische Wochen.
Sehr schön.
Ja.
Dann wünsche ich dir und mir und unserem Team und allen, die zuhören, einen schönen Sommer.
Das tun wir.
Und wir hören uns auf jeden Fall wieder.
Auch das tun wir.
Immer noch in diesem Podcast-Format, immer noch mit ein bisschen erklärter Politik und aber auch Gästen und freuen uns auf das, was da kommt. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
Bis bald. Vielen Dank.